Jetzt kommen wir zu unserer Übersicht, die Quellen des Zen. Es ist eben ganz fantastisch, dass es zwei unabhängige Kulturen gab, ganz oben, chinesischer Universalismus genannt, die zwei ganz unterschiedlichen Kulturen, chinesischer Universalismus und Vedismus, beides so Höchstbegriffe der Religionswissenschaftler, haben eins gemeinsam, an letzter Stelle steht eben eine Art Weltgesetz, eine höhere Ordnung, die für alle Wesen gilt, zum Beispiel eben auch, also sogar für Götter, dort wo es auch Gottvorstellungen gibt. Also auch die Götter kommen da nicht aus. Aus dem chinesischen Universalismus links entsteht dann der Taoismus. Ich habe hier eine nochmal zur Erläuterung sozusagen versucht, ungefähr in einer Ebene die jeweilige Zeit darzustellen. Sie haben eine Ebene etwa 500 vor Christus, wo sich einiges getan hat, und dann vielleicht etwas schwierig, rechts nur zu als Information Parsismus und Griechenland erwähnt, die also mit Zen nichts zu tun haben, auch mit Buddhismus nicht unmittelbar. Sie haben die gleiche Zeitschiene, also auch etwa 500 vor Christus. Es ist verblüffend, was sich in dieser Zeit getan hat. Gehen wir jetzt recht oben zum Vedismus. Alle diese, für uns zählen jetzt nur die Felder, die grau hinterlegt sind, mit diesen dicken Strich. Das andere ist eine Hintergrundinformation für Sie, zum Beispiel auch wenn Sie interessiert, wie der Hinduismus zusammengekommen ist aus Vedismus und Harappa-Kultur oder der tibetische Buddhismus. Sie können alle nachverfolgen. Hier sprechen wir jetzt nur über diese grauen Felder. Der Vedismus war die Religion der Arier. Die Arier, nach dem was wir wissen, also Sie vergessen die Definitionen, die im Dritten Reich da üblich waren, aber denn Arier existieren dennoch als Volksstamm. Sie sind Teil der Indoeuropäer, heißt es heute. Für sie ist es Indogermanen, also Teil der Indoeuropäer. Und sie waren ursprünglich im südlichen Wolga-Gebiet ansässig. Zumindest von dort aus sind sie nach Süden gezogen. Etwa in den Jahren 2000 bis 1500 vor Christus. Warum sie da weggezogen sind, weiß man nicht. Jedenfalls lässt sich eindeutig nachweisen. Der eine Ast sozusagen zog nach Süden in den Iran. Iran heißt Land der Arier. Dann ins Land Mitanni, da haben sie die Führungsschicht übernommen, waren dort die Edlen. Vielleicht hat Hitler das bewirkt, dass er Arier heißt, die Edlen. Und das hat ihm gefallen, offenbar der Name. Aber nach heutiger Kenntnis sind die Germanen keine Arier, nach dieser Definition, sondern eben auch Indoeuropäer, wie die Arier auch. Ein anderer Zweig, und das ist für uns wichtig, zog damals dann nach Indien. Und Indien war eben diese Harappa-Kultur, die Sie rechts sehen, 1800 vor Christus, eigentlich schon zu Ende. Die Arier haben keine Hochkultur zerstört, aber sie haben eben hier ganz überlegen als Besatzungsmacht Indien eingenommen. Sie hatten Streitwagen, von denen sie aus sie kämpfen konnten. Sie waren also ganz überlegen in diesem großen Epen des Hinduismus. Im Mahabharata wird sozusagen das mit geschichtlich verarbeitet, diese Eroberung Indiens durch die Arier. Aber die Arier brachten eben auch ihre Religion mit. Und da gab es zwar etliche Gottheiten auch, zum Beispiel auch Indra, der dann indischer Nationalgott wurde, aber eben auch diese Grundlage, dass es letztlich ein Weltgesetz gibt, das wurde dann dort Rita genannt und sie heißt später Dharma. Also im Hinduismus, im Vedismus heißt es noch Rita, dann Brahmanismus, Hinduismus, Buddhismus heißt es dann Dharma. Dharma heißt das zugrunde liegende, tragende. Es ist eine kosmische Ordnung, ein Weltgesetz. Im Buddhismus, nur zur Information, bedeutet es auch, hat es auch eine zweite Bedeutung als Lehre des Buddha. Aber hier geht es mir jetzt um Dharma als Weltgesetz. Es sind hier aus diesem Vedismus etliche Punkte, die eben bis hin Zen hineinwirken. Und es ist ein bisschen schwierig, weil manche dieser Begriffe auch einen gewissen Bedeutungswandel durchgemacht haben mit der Zeit. Aber der Ursprung liegt dort und ich möchte sie auch ein bisschen bis zum Zen hin verfolgen jetzt hier. Wie gesagt, dieses Dharma, diese kosmische Ordnung, dieses Weltgesetz ist auch die Grundlage für Zen, diese Idee, dass es da etwas gibt. Aber es ist ja nirgends aufgeschrieben, es ist ja keine Offenbarungsreligion, Sie können das Dharma nirgends nachlesen. Aber die Überzeugung, da gibt es etwas. Das zweite ist der Begriff Brahman. Brahman ist eine wirktätige, unpersönliche Macht im Vedismus. Später wird Brahman zum Absoluten, zum Seinsgrund. Im Zen eben dann mit Leerheit bezeichnet. das Absolute, über das sich nichts aussagen lässt. Jede Aussage ging da falsch. Außerdem weist die Leerheit natürlich auf die Welt der Erscheinungen hin, wobei es dann wieder philosophische Unterschiede innerhalb des Buddhismus gibt, die Erscheinungen tatsächlich leer sind oder uns nur anders erscheinen, als sie sind. Aber entscheidend ist, dass es hier eben die Idee eines Seinsgrundes gibt, eines Absoluten. Und in den Upanishaden dann ist Brahman ohne ein Zweites. Das heißt, die Erscheinungen, von denen wir gesprochen haben, diese reale Welt und der Urgrund des Seins, dieses Brahman, das Absolute, der Seinsgrund, sind eigentlich nicht getrennt. Das ist die zentrale Aussage aus dieser Zeit der Upanishaden. Der nächste wichtige Begriff ist Maya, der dann eben bis zum Zen weiterwirkt. Maya war eine Zauberkraft, die uns etwas vorgaukelt. Aus Maya entstand dann die Definition, wir haben es zu tun mit einer vielfältigen, wandelbaren Erscheinungswelt. Illusion. Zunächst war diese Erscheinungswelt, also unser Sein, unsere Wirklichkeit in einem gewissen Gegensatz zum Transzendenten, zu diesem Brahman, zu dem Urgrund des Seins. Da sind wir, da ist unser Urgrund. Das Geistige, wenn Sie wollen. Aber in den Upanishaden wurde eben dann festgestellt, letztlich Maya, diese Erscheinungen und Brahman sind identisch. Wir sind sozusagen verwoben mit dem Transzendenten. Es ist keine Einheit im Sinne eines Monismus, aber es ist miteinander verwoben. Im Zen heißt es dann, Form ist Leerheit. Das heißt, Zen hat voll das übernommen, was in den Upanishaden etwa 800 vor Christus schon festgestellt worden ist, nämlich, dass letztlich eben zwischen unserer Welt der Erscheinungen, die hier dem Buddhismus und Hinduismus Maya genannt werden, und dem Urgrund des Seins letztlich nicht differenziert werden kann. Alles ist miteinander verwoben. Das finde ich einen guten Begriff. Weiterer Begriff hier aus dieser Zeit schon des Buddhismus ist Atman, das geistige Selbst des Menschen. Im Brahmanismus, ähnlich wie wir vom Christentum gewöhnt sind, gehört dieses sozusagen, nehmen wir mal Atman vereinfachend als Seele, das passt nicht ganz, aber zur Vorstellung. Wenn ich es als Seele nenne, dann war eben diese Definition, dass es nicht nur eine Erscheinung ist, sondern dass es eigentlich zum Urgrund des Seins gehört, zum Transzendenten oder im Christentum zum Göttlichen. Im Buddhismus, nachdem dann hier in den Upanishaden in der Meditation festgestellt worden ist, die Einheit von Atman und Brahman, also diese Seele ist nicht getrennt vom Urgrund des Seins, von der Welt, Seele, Brahman, als Hilfsbegriffe. Es ist, letztlich sind wir in Verbindung, sind wir identisch mit dem Ursprung unseres Seins. Dann hat Buddhismus als nächstes eben ausgesagt, so wie ich mich wahrnehme, bin ich nur eine Erscheinung. Gehöre ich auch nur zur Welt der Erscheinungen. Er wird dann bekannt als Verkünder des Anatman, des Nicht-Ich wird er dann bezeichnet, wird Buddha bezeichnet. Aber er sagt nur, es gibt nichts an meiner Persönlichkeit, das ewig, unveränderlich und andauernd wäre. Und das wäre ungefähr so eine Definition von Seele. Dann gibt es noch das Karma, Gesetz von Ursache und Wirkung, auch alles schon aus dem Buddhismus. Und wenn man sich das vorstellt, aus dieser Zeit bis zur Zen fließt das alles durch. Es hat nicht die Bedeutung von Schicksal, es bedeutet alles, wirkt sich in irgendeiner Weise aus, insbesondere was ich denke und was ich tue. Also früher nur die Tat, später auch bei Buddha, was ich denke. Und schließlich entscheidend für unser ganzes Sein, alles ist ständig im Wandel. Und dieser Wandel besteht aus drei Elementen, dem schöpferischen Element, dem erhaltenden und dem zerstörerischen. Im Hinduismus hat man dann eben hier diese Aspekte des Weltgesetzes personifiziert. Nämlich das Schöpferische steht der Gott Brahma, für das Erhaltende der Gott Vishnu und für das Zerstörerische Shiva. Interessant war, im Haupttempel von des Hinduismus in Delhi steht als Überschrift, eigentlich existieren, existiert Rudra oder existiert Shiva gar nicht. Also auch nur, es sind Aspekte dieses Weltgesetzes. Aber für die einfachen Menschen sind es natürlich Gottheiten. Der nächste Schritt zum Brahmanismus, zu dem nächsten Kästchen runter, das Entscheidende, was hier aus dieser Zeit kommt, dass hier die Idee der Wiedergeburt ganz wichtig wurde und die Folge war ein ausgeprägtes Kastenwesen. Es entstand eine richtige Theokratie, die Priester haben hier in dieser Zeit in Indien geherrscht. Es gab aber auch Waldeinsiedler, die sich zurückgezogen hatten in den Wald, dort Ashrams gegründet hatten, und eben in der Meditation die Erfahrung von Einheit gefunden haben. Die waren eben nicht mehr, waren außerhalb der Tempel, der Priesterschaft, sondern letztlich selber sich empfunden hatten als unmittelbar im All-Eins-Sein mit dem Urgrund ihres Seins.